SWR 2 Hörspiel.
Herzlich willkommen, Marco Blau. Ich freue mich, dass genau du ein neues Stück für den SWR komponiert, entwickelt hast, was wir gerade vorher gehört haben. Dazu wollte ich noch ein bisschen was zum Hintergrund wissen. Du bist, auf deiner Webseite steht, Trompeter für neue Musik, internationaler Solist und Mitglied des Ensemble Musikfabrik. Da bist du seit 1993. Und du hast studiert am, das spreche ich bestimmt falsch jetzt aus, am Zweling-Konservatorium in Amsterdam und hast dann deine Studien bei Pierre Thibault und Markus Stockhausen fortgesetzt. Du schreibst, was ich sehr spannend finde, du hast immer das Bild im Kopf gehabt eines Troubadours, der die neuesten Nachrichten verbreitet. Und das ist ja so ein bisschen ein Funken, der auch in ein neues Projekt Global Breath rübergeht. Und das Zweite, was da interessant ist, ist auch, dass du einfach immer großes Interesse hattest als Trompeter, die Techniken des Trompetenspielens weiterzuentwickeln, zu forschen und so weiter. Und jetzt komme ich eben zu Global Breath, zu dem neuen Projekt, das wir gerade gehört haben. Und da schreibst du auf deiner Webseite eine künstlerische Untersuchung über die Universalität des Trompetenklangs. Wie kam es zu der Idee des Projektes Global Breath?
Das Idee kam eigentlich aus einer persönlichen Fragestellung, warum mache ich eigentlich das Ganze? Als Trompeter bemüht man sich ja täglich, die richtige Kondition zu haben, technische Fähigkeiten auf einsamer Höhe zu treiben, und das gelingt manchmal, meistens gelingt es nicht. Das ist eine Auseinandersetzung mit dem Instrument, was mit Liebe und Hass verbunden ist. Und dann gibt es Momente, warum mache ich eigentlich das Ganze? Ich glaube, das ist ganz natürlich in dem Lernprozess. Und in diese Fragen hatte ich verschiedene Momente im Leben, wo ich dann aufgegeben habe, gesagt, ach, das hat eigentlich jetzt gereicht, vielleicht kann ich auch noch was anderes. Und dann habe ich auch was anderes gemacht, und dann nach einer bestimmten Zeit ist es immer wieder passiert, dass mir den Klang gefehlt hat, und zwar als körperliche Sensation. Der Klang, den hört man natürlich ganz weit weg, der Trompete, aber man spürt es auch ganz stark im Körper, im Schädel. Und dieses Gefühl von Tonproduktion ist eigentlich eine Sache, die mir dann sehr gefehlt hat. Und dann habe ich immer wieder angefangen zu üben oder sogar dann auch wieder Konzerte zu spielen und so. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, darauf will ich nicht mehr verzichten, das ist mir ganz wichtig. Und habe mir dann gefragt, stehe ich da alleine in dieser Empfindung vom Klang der Trompete oder geht es meinen Kollegen eigentlich auch so? Und dann habe ich eine Reihe von Interviews angefangen mit Spielern, die ich als Ikonen betrachte des Instruments, also Pioniere. Spieler, die eine bestimmte Kultur sehr vorangetrieben haben. Ich habe dann eine Shortlist gemacht und dann letztendlich 12 Namen selektiert und habe dann versucht, an denen ranzukommen und denen möglichst zu Hause zu besuchen mit einem Fragenkatalog. Und damit hat dann die Recherche Global Breath angefangen. Und langsam habe ich mir dann im Laufe dieses Prozesses habe ich mir gefragt, gibt es sowas wie Übereinstimmung zwischen denen, und gibt es auch dadurch eine Bedeutung im Klang, der überall auf der Welt vielleicht vorkommt? Es ist ja so, dass auf dieser Erde, in den vielen Kulturen, gibt es überall diese trompetenartige Instrumente. Und damit meine ich lippgeblasene Instrumente. Also der Ton wird fortgebracht durch das Vibrieren der Lippen. Das kann also auch ein Horn sein oder ein Muschelhorn oder ein Didgeridoo und allen möglichen natürlichen organischen Materialien. Und es kommt fast über die ganze Welt vor, in Kulturen, die sonst nicht in Austausch stehen, und die Instrumente haben auch ähnliche Funktionen. Deswegen diese Neugier nach Universalität des Klangs. Und was von diese Bedeutung und was von diese Funktion sind heute in die Musik, die ich heute mache, immer noch relevant? Und diese Fragen treiben mir immer noch. Und auf dem Weg während dieser Recherche habe ich viele Klänge gesammelt, und ja, so ist ein schönes Archiv entstanden, die auch die Fantasie, einen Ton um die Erde zu bilden mit all diesen verschiedenen unterschiedlichen Klängen, die trotzdem eine Übereinkunft haben.
Ja, das ist total spannend. Du hast also wirklich eine Menge an Material gesammelt. Du hast Interviews mit den, wie du schon gesagt hast, eben diesen 12 herausragenden Trompeter und Trompeterinnen gesammelt. Wie bist du dann weiter vorgegangen mit den Aufnahmen für das Radiostück, mit der Komposition und der Umsetzung im Studio?
Eigentlich ganz simpel, dahinter steht ja die Fantasie, einen Ton um die Erde zu bilden, der immer weitergeht. Und ich habe natürlich fantasiert, ja, wie kann man sowas gestalten? Also ein Rufen von Menschen oder Kulturen zueinander mit Übertragungen oder mit Festivals, die immer in einer bestimmten Zeit in der Zeitzone anfangen, sodass es immer weitergeht. Aber dann habe ich auch festgestellt, ja, es ist wahrscheinlich so, dass über die Welt schon ein Klang geht, ein Trompetenklang geht. Ich muss es nur framen, also ich muss es nur einordnen. Und dann habe ich ganz simpel angefangen. Ich bin in Neuseeland angefangen, also, und habe dann Klänge aus meinem Archiv hintereinander platziert und geguckt, was sich dann ergibt. Also es ist eine Reise von Neuseeland nach Australien, Japan, dann kommt man so Südostasien, Vietnam oder dann in die Himalaya und dann in Indien und so weiter. Immer Richtung Westen. Und habe dann festgestellt, es ist eigentlich faszinierend, also eine enorme Vielfalt von Klängen und ganz spannend, und habe dann angefangen, die einzureihen und mit begleitenden Klängen zu versehen. Und so bin ich in diesen Kompositionsprozess geraten. Ja, dadurch entstand dann dieses Hörspiel.
Wie bist du auf diese Form sozusagen, die Struktur, es ist ja ein relativ langes Stück geworden. Wie bist du auf diese Struktur gekommen und was für eine Reise soll das für den Hörer und die Hörerin bedeuten?
Als ich ein Elder besucht habe in Northeast Arnhem Land in Australien, Northern Territories, also das ist die Spitze von Northeast Arnhem Land, da ist ein Stamm, die heißen Yolngu People. Und für den ist das Instrument, was wir populär als Didgeridoo kennen, heißt eigentlich das Yidaki. Bei denen ist das Instrument extrem wichtig, also wesentlich, um deren Geschichte, orale Geschichte festzuhalten. Es geht da um Geschichte, es geht um Geschichten erzählen. Es geht darum, Kultur und Wissen weiterzugeben. Und die Geschichten werden erzählt in Songlines und die Songlines werden aufgeführt durch diese Yidaki und meistens in Kombination mit einer Stimme und Clapsticks. Als ich den besucht habe und ein Interview mit ihm hatte und auch mehrere Tage bei ihm verbracht hatte, ist mir aufgefallen, dass bei denen ein Begriff heilig ist, und das ist Bara, das heißt Westwind. Und dabei wurde ständig erzählt, wie das Yidaki zu denen kam und Richtung Westen ging. Und immer dieses Zeigen mit den Händen, also wenn man sich unterhält in der Kultur, dann geht ja für uns vieles mit Händen und Füßen, weil ich deren Sprache nicht beherrsche und das Englisch nur beschränkt überlappt hat, und auch die Art und Weise, wie etwas erzählt wird, war für mich neu und musste ich mich richtig damit beschäftigen, und deswegen vieles mit Händen und Füßen und immer Richtung Westen, und der Elder hat mit großer Begeisterung und Faszination erzählt, wie er gereist ist mit dem Instrument über die Welt, und es ging immer Richtung Westen. Und so bin ich dann nach Hause gegangen mit der Vorstellung, dass Yidaki eins der ältesten Instrumente ist auf dieser Erde, die wir kennen. Wir wissen nicht genau, wie alt es ist. Es gibt natürlich wenig archäologische Beweise für dieses Instrument, weil es ist organisches Material und deswegen vergeht es auch schnell. Aber es gibt Songlines, die nachweislich schon seit 20.000 Jahren alt sind. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass diese alte Kultur das Yidaki schon viele, viele Jahre benutzt. Und dann bin ich mit dieser Fantasie nach Hause gereist, dass vielleicht da eins der Ursprünge gezeigt werden kann von dem Trompetenklang und dass der Richtung Westen reist. Und so habe ich dann auf der Weltkarte ein ganz simpler Linie gezogen durch viele Kulturen und immer möglichst natürlich auch nördlich und südlich, aber immer Richtung Westen gegangen bin mit dem Ton. So fangen wir noch ein bisschen westlicher an als Australien, in Neuseeland. Da gibt es die Maori-Kultur mit dem Muschelhorn, Putatara. Und dann gehen wir in Australien mit Yidaki, Japan mit der Hologai, auch ein Muschelhorn. Und dann treffen wir auch schon neue Trompeten und die lange Trompeten in Tibet, die Dungchen, oder das Kangling, das Büffelhornblasen in Nordostindien. Es gibt viele lange Metalle, Trompeten in Indien, Tutari und so weiter. Und dann geht es langsam über das Mittelost in Afrika rein. Da wird lang herumgereist, da gibt es so viele unterschiedliche Kulturen. In ein rasendes Tempo reist dieses Hörspiel über Afrika. Man hört über ganz kurze Klänge und dann wieder längere Klänge. Dann geht es in Europa und dann über den Ozean in Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika und dann wieder über den Ozean zurück nach Neuseeland. So ist dieses Hörspiel eigentlich auch eine Art Loop. Man könnte das immer weiter spielen wie eine Klanginstallation.
Ja, und dass die Kommunikation über die Erde oder global, die Globalisierung der Welt schreitet massiv voran. Es gibt massenhaft Konflikte und der Mensch ist sozusagen ein kommunikatives Wesen, aber auch ein streitsüchtiges Wesen. Hat das für dich auch eine politische Komponente, Global Breath?
Ich glaube, als ich diese Klänge einfach angereiht habe, also in einer Reihenfolge platziert habe, habe ich gemerkt, dass die ja schon in einer Verbindung stehen, also in ganz unterschiedliche Beziehungen. Zum Beispiel wütet jetzt der Krieg in Südsudan und wenn man da die Trompetenkulturen anguckt, die sogenannte Kakaki oder Vasa-Trompeten, die Stämme, die diese Tradition vortragen, versuchen weiter in die Zukunft zu tragen, die sind alle schwer bedroht. Und so bekommt es dann auch fast ein Komponente von Erhalt oder versuchen, die festzuhalten. Und auch wenn man Länder miteinander verbindet, dann denkt man fast, ah ja, die sind ja eigentlich in einer Konfliktsituation. Kann ich die einfach so nebeneinander stellen? Kann ich die in Verbindung bringen, so musikalisch? Und es hat also nicht nur politische Komponenten, sondern tue ich dem jetzt gerecht, wenn ich die so an diesen Ort platziere und gebe ich die genug Zeit? Sind die gut repräsentiert? Also stellen sich ganz viele Fragen. Und so war diese ganze Komposition auch ein sehr delikates Prozess und ich hoffe, dass ich allen Klängen gerecht geworden bin.
Ja, die Musik kann natürlich auch was Verbindendes sein. Das ist ja was, was, wie du schon auch in deiner Recherche dazu und überhaupt das Trompetenspielen und der Einsatz dieser archaischen Arten mit Muschelhorn oder Hörnern von Tieren und so weiter zu spielen, hat ja was sehr Archaisches und auch ja eine Kommunikation, die vielleicht weniger aggressiv ist wie eine, wo es um die Grenzen des Landes geht, sondern wo praktisch eigentlich eher Traditionen fortgeführt und sich immer weiterentwickeln.
Es ist tatsächlich sehr archaisch. Also man kann sehr weit in die Geschichten der Kulturen zurückblicken und diese Instrumente entdecken. Und wir kennen ja auch die Trompete aus Kriegssituationen, aus Kriegsinstrumente, ja, für Signale über große Distanz. Aber die Ursprung dieser Instrumente, also die Benutzung dieser Instrumente, liegt wahrscheinlich vielmehr im Ritualischen. Ich gebe ein Beispiel. Ein Muschelhorn wurde gefunden im Süden von Frankreich, Massoula, eine Höhle. Und es wurde festgestellt, dieses Muschelhorn ist etwa 18.000 Jahre alt und wurde wahrscheinlich als Musikinstrument benutzt oder vielleicht besser noch als Soundtool, also wie sagt man dann, ein Werkzeug, um Klang zu erzeugen. Und wofür? Und wenn man sich dann vorstellt, dass dieses Muschelhorn in dieser Höhle gespielt worden ist, also an einem bestimmten Ort, wo eine ganz starke Resonanz war und so, dann kann man sich vorstellen, dass wenn man dieses Instrument benutzt in eine ganz leise Welt, wo es nur Naturklänge gibt, also das Lauteste ist vielleicht ein Donner oder ein Erdbeben, ein Sturm oder so, das sind die lautesten Klänge und auch natürlich die viele Tierschreie, die wir ja jetzt nicht mehr haben in unserer Umgebung, aber damals noch voll vorhanden waren. Da hatte der Mensch auf einmal ein Werkzeug, mit dem es fast so laut werden konnte als die lautesten Klänge um ihm herum. Und das muss eine unglaubliche Power gehabt haben, in einer relativ leise Welt, dann auf einmal so einen Ton hervorzubringen, der einen bewegt, also wortwörtlich bewegt, aber auch emotional bewegt oder seelisch bewegt. Und damit wurde dieses Werkzeug ein wichtiges Mittel, vielleicht um einen Trance zu erzeugen oder eine Heilung zu machen oder eine Kommunikation herzustellen zu andere Wesen, Tierreich oder vielleicht Dämonen oder Götter und so weiter. Also das, was die menschliche Stimme übersteigt. Und So ist das Instrument wahrscheinlich auch mit in den Krieg gelangen, weil ganz früher wurden ja Kriege geführt von Stämmen und die haben ihre Druiden und Schamanen mitgebracht, um den Feind Angst einzubussen, und die haben dann ihre Instrumente mitgebracht, und das waren wahrscheinlich auch Muschelhörner und Hörner, und später, als Menschen dann aus Metall solche Instrumente nachbauen konnten, dann auch lange Trompeten und so weiter. Und ein paar von diesen Klängen sind auch in dieses Hörspiel mit drin.
Ja, das macht ja einen schönen Bogen zu deinen Anfängen und wo du auch, oder auch die, was dich dann angetrieben hat, weiter Trompete zu spielen. Eben dieses, der Spaß am Spielen und das Fühlen des Tons und das Spüren, das Physische am Instrument spielen. Ich habe noch eine Frage in deinem, mit dem Projekt Global Breath sind ja noch mehrere Sachen verbunden. Du hast noch ein Global Trumpet Festival gemacht. Wo und wann hat das stattgefunden?
Das war eigentlich geplant schon in März 2020 oder wurde natürlich Corona-bedingt dann verschoben und konnte letztendlich stattfinden in September 2021 in einer sehr eingeschränkten Form und natürlich mit modernen Mitteln. Da wurden viele Gäste auch online zugeschaltet und es gab eine digitale Plattform, wo Gäste sich treffen konnten und wo auch Austausch stattfand. Das war also im September 2021 und das fand statt an der Folkwang-Uni in Essen. Und viele der Pioniere, die ich interviewen konnte über die Jahre, die sind auch gekommen.
Das hat natürlich wieder Rückschluss zum Projekt selber gehabt. Wie geht es denn mit dem Global Breath-Projekt weiter?
Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Also konkrete Pläne gibt es, mehr Kontaktpunkte zu suchen in Afrika, wo auch viel geforscht wird nach Kulturen. Und ich habe zum Beispiel jetzt Kontakt zu einer Stiftung, die Manene-Stiftung in Kenia, die sich sehr bemüht, mit Reisen durch Afrika noch Kulturen zu entdecken, wo diese Traditionen erhalten bleiben oder immer noch oral weitergegeben werden. Und damit Interviews und Aufnahmen und so weiter, die Sachen aufzuzeichnen. Und ich baue Kontakt auf zu denen und versuche daran teilzunehmen. Sonst bin ich auch sehr beschäftigt, mit dem Material noch weiterzuarbeiten. Und ich habe zum Beispiel 7 Komponistinnen beauftragt, mit dem Material auch neue Werke zu komponieren. Und so entsteht neues Repertoire, was auch im Laufe des nächsten Jahres uraufgeführt wird. Dialoge gehen weiter mit Pioniere, die ich bereits interviewt habe, aber für die Zukunft nehmen wir uns vor, noch neue Projekte zu machen. Und so geht die Recherche weiter, also das Weitersuchen, wo sind die Quellen von unserem Instrument, welche Traditionen gibt es noch, wie wird dieser Klang noch benutzt, wo gibt es Übereinkünfte in Kulturen, die ganz weit auseinander sind, aber ähnlich mit dem Instrument umgehen. Und was ist eigentlich genau die Übereinkunft? Wo haben die Menschen eine ähnliche Sprache, ohne das vielleicht bewusst gestaltet zu haben? Und gleichzeitig geht es auch in das Tun, also Projekte, neue Projekte entwerfen, neues Repertoire entwickeln und so weiter. Also eine Quelle von Entdeckungen und Archiv von Gefundenem und dann ganz viel Neues.
Also der weltumspannende Trompetenton bleibt stetig da. Vielen Dank, Marco Blau.
Gerne. Dankeschön für die Einladung.